Und danket Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal möchte ich Danke sagen. Ein Dank an das schöne Programm mit Tenorhorn, mit Klavier, Geige, Glockenchor. Also ihr seid ja klasse, sehr schön, vielen Dank. Ein Dankeschön an Wilhelm, der unser Lied, das wir gerade gesungen haben, extra geübt hat. Ich habe das nämlich hier in dieser Gemeinde als kleines Kind gelernt. Vielen Dank. Ein Dank auch an diesen schön gedeckten Tisch, an die oder Tischvorbereitung, denjenigen oder wahrscheinlich diejenige, die es gemacht hat. Und ein großer Dank an unseren Gott, der uns so viele gute Gaben gibt. Ich möchte euch heute auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mitnehmen. Wir reisen zurück in eine Zeit lange vor Jesu Geburt, bevor es Könige in Israel gab und auch noch vor die Zeit des Volkes Israel. Nach dem Turmbau zu Babel wird der Stammbaum von Seth bis Abraham aufgelistet. In 1. Mose 11 heißt es, und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Später hat Abram dann von Gott einen Auftrag und eine Verheißung bekommen. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinth im More. Ein Kapitel später sagt Gott ihm dann, mach dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abram und seine Söhne tun genau das. Als Jakob nach seiner Flucht von Mesopotamien nach Kanaan zurückkehrt, lagert er vor der Stadt Sichem und zahlt Hamor 100 Kesita für diesen Lagerplatz. Rahel ist zu dieser Zeit schwanger. Wahrscheinlich möchte er etwas Ruhe gönnen. Jakob wird dort auch seinen Brunnen graben und später werden die Gebeine Josefs dort beigesetzt. Bei unserer Zeitreise machen wir jetzt einen Sprung und überspringen einige Jahrhunderte. Die Zeit in Ägypten, den Auszug, die 40-jährige Wüstenwanderung und landen in der Zeit, in der Mose die letzten Anweisungen für den Einzug ins Land Kanaan gibt. Zwischen den Bergen Ebal und Garizim soll sich das Volk versammeln, einen Altar errichten und Gott wird ihm hier seinen Segen und den Fluch zur Wahl vorlegen. Josua wird dann nach Gottes Weisung das Land Kanaan auf die einzelnen Stämme Israels verteilen. Nach Josuas Tod begleiten die Richter das Volk Israel und es geht die nächsten Jahrhunderte wie in einer Endlosschleife. Israel verehrt den Gott des Himmels, gehorcht seinem Wort und wird gesegnet. Dann findet es Gefallen an den Göttern der Nachbarländer und beginnt auch sie anzubeten. Gott warnt sie, aber sie wenden sich nur noch mehr den anderen Götzen zu. Schließlich erobern die Nachbarvölker das Gebiet Israels und unterdrücken es. Israel schreit zu Gott um Hilfe, kehrt zu ihm zurück und Gott rettet sie, bis das Ganze wieder von vorne anfängt. Endlich kommt das Land unter König David zur Ruhe. David lässt die Bundeslade nach Jerusalem holen und möchte für Gott einen richtigen Tempel bauen, den sein Sohn Salomo dann auch errichtet. Eigentlich beginnt jetzt ein goldenes Zeitalter. Israel hat Frieden mit den Völkern ringsum, verehrt Gott, alles passt. Aber kaum ist Davids Sohn Salomo tot, zerteilt sich das Reich. Bis auf die Stämme Juda und Benjamin will keiner der übrigen Stämme mehr etwas mit Rehabiam, dem Sohn von Salomo, zu tun haben. Auch das Nordreich. Sie haben Jerobeam zu ihrem König gemacht, aber er hat Bedenken, Wenn sein Volk nun zu allen Festen, und das Volk Israel hatte ja sehr viele Feste, jedes Mal nach Jerusalem zum Opfern geht, dann könnten sie sich ja wieder dem König von Juda zuwenden und wieder überlaufen. Außerdem steht der Tempel in Jerusalem etwa erst seit 30 Jahren. Und die Anbetung Gottes in der geografischen Mitte des Landes geht auf Jahrtausende zurück. Also macht er eigene Heiligtümer in Bethel und in Dan. Israel wendet sich immer weiter von Gott ab. Gott schickt Propheten wie den Elia und den Elisa. Und für kurze Zeit wird Gott wieder als Schöpfer angebetet. Aber bald sind die Götzen der Nachbarländer doch wieder interessanter. Im 17. Kapitel des zweiten Buches Könige wird dann der endgültige Abfall von Gott beschrieben. Das Nordreich Israel wird durch Salmanasser, den König von Assyrien, besiegt und in die Gefangenschaft weggeführt. Um das Land nicht ganz verwildern zu lassen, bleiben einige Bauern zurück. Und der König von Assur siedelt Leute aus Babylon, Kuta, Ava, Hamat und Sepharvaim im Lande Samaria an. Aber auch das Südreich, also die Stämme Juda und Benjamin, wenden sich immer wieder von Gott ab und bekehren sich. Das Südreich Juda kommt dann etwa 125 Jahre später in babylonische Gefangenschaft, aus der sie aber nach 70 Jahren wieder zurückkehren. Sie kommen nach Jerusalem zurück und bauen die Stadt und auch den Tempel, den Nebukadnezar einst verbrannt hat, wieder auf. Sie erkennen, dass der Grund für ihre Gefangenschaft und für die Zerstörung Jerusalems nicht einfach die militärische Übermacht von Babylon war, sondern dass der eigentliche Grund ihre Abkehr von Gott war. Esra und Nehemia sorgen nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft dafür, dass alle götzendienerischen Elemente aus der jüdischen Religion entfernt werden. Kein Fremder soll mehr Einfluss auf die Juden oder auf den Wiederaufbau Jerusalems haben. Und so wird die Bevölkerung, die inzwischen in Samarien wohnte, gemieden und ausgeschlossen. Die Samaritaner fühlen sich brüskiert. Sie hatten doch auch den Glauben der Väter. Sie besaßen die 5 Bücher Moses. Sie beten Gott dort an, wo Abraham seinen Altar gebaut hat, wo Jakob ein Feld gekauft hat, wo Jakob den Brunnen gegraben hat. Und als sie merkten, dass sie von den aus der Gefangenschaft heimgekehrten Juden überhaupt nicht akzeptiert werden, bauen sie auf dem Berg Gerizim ein eigenes Heiligtum, einen eigenen Tempel. Aber der wird nach geschichtlichen Überlieferungen von einem jüdischen Feldherrn nach etwa 200 Jahren zerstört. Das führt dann zum endgültigen Bruch zwischen den Samaritanern und den Juden, sodass keiner mehr mit dem anderen etwas zu tun haben will. Der Hass geht zur Zeit Jesu so weit, dass die Juden behaupten, alles, was ein Samaritaner berührt hat, sei unrein. Es war verpönt, auch mit Samaritanern nur zu sprechen. Bei unserer Zeitreise landen wir jetzt im Neuen Testament. Jesus war viel unterwegs. Und bei unserer Geschichte ist er unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Google gibt die Strecke mit etwa 170 Kilometern an und meint, dass man diesen Fußweg in 38 Stunden zurücklegen kann. Ein Wanderprogramm, das Programm Komoot, ist sich da nicht so sicher. Das wandert auch eine andere Route. Da sind es etwa 230 Kilometer und 87 Stunden Wanderzeit. Welchen Weg Jesus damals wirklich gewandert ist, wissen wir nicht. Aber auf seinen Reisen hat er sicher viel erlebt. Er geht über Grenzen und wir wissen aus den Geschichten, dass er keine Berührungsängste mit den Samaritanern hatte. Es ist auch bekannt, dass er heilen kann, ohne denjenigen zu berühren. Deshalb wird er auch von der Ferne gerufen und um Hilfe gebeten. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangt Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er gerade dabei ist, in ein Dorf hineinzugehen, begegnen ihm 10 am Aussatz Erkrankte. Sie stehen weit entfernt und rufen: Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns! Jesus sah sie an und sagte, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer blieb sofort stehen, als er merkte, dass er geheilt worden war, lobte und pries Gott und fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus sprach ihn an und fragte, sind nicht 10 Leute gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? War denn keiner von ihnen bereit, hierher zurückzukommen, um Gott die Ehre zu geben, außer diesen Fremden? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Vielleicht fragen wir uns, was diese Begegnung über Jesus aussagt oder was Jesus uns durch diese Begegnung vermitteln möchte. Für uns heute ist es einfach, wir kennen ja den Schluss der Geschichte. Jesus ist bereit, jedem zu helfen. Ganz egal, was vorher war oder was nachher sein wird. Er hat alle geheilt. Aber wie reagieren wir, wenn wir anderen helfen und keinen Dank zurückbekommen? In dem Buch Sieg der Liebe im letzten Abschnitt von Kapitel 36 beschreibt Ellen White unter der Überschrift von Gottes Güte erzählen, Gott möchte, dass unser Lob, das zu ihm emporsteigt, von unserer eigenen Persönlichkeit geprägt ist. Diese kostbaren Bekenntnisse zur Ehre seiner herrlichen Gnade, unterstützt durch ein christusähnliches Leben, haben eine unwiderstehliche Kraft, die zur Erlösung von Menschen führt. Als die 10 Aussätzigen zu Jesus kamen, um geheilt zu werden, gebot er ihnen, sich den Priestern zu zeigen. Aber nur einer kam zurück, um Christus die Ehre zu geben. Die anderen 9 zogen ihres Weges und vergaßen den, der sie geheilt hatte. Wie viele handeln heute ebenso? Der Herr wirkt fortwährend zum Wohl der Menschheit. Er teilt uns fortwährend seinen Segen aus. Er errettet Menschen aus Gefahren, die sie nicht erkennen. Er beauftragt himmlische Engel, sie vor Unglück zu bewahren und sie zu schützen vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Doch ihre Herzen bleiben unberührt. Er hat alle Reichtümer des Himmels eingesetzt, um sie zu erlösen. Und doch verschmähen sie seine große Liebe. Durch ihre Undankbarkeit verschließen sie ihre Herzen vor der Gnade Gottes. Es ist zu unserem eigenen Nutzen, wenn uns jedes Geschenk von Gott lebendig in Erinnerung bleibt. Dadurch wird der Glaube gestärkt und wir werden immer mehr Gottes Zusagen in Anspruch nehmen und reichlich beschenkt werden. Im geringsten Segen, den wir persönlich von Gott erhalten, liegt eine größere Ermutigung, als in allen Berichten, die wir über den Glauben und die Erfahrungen von anderen lesen. Wer sich der Gnade Gottes öffnet, wird wie ein bewässerter Garten sein. Lasst uns darum die Güte und Gnade des Herrn und seine große Barmherzigkeit in Erinnerung behalten. Lasst uns wie das Volk Israel als Zeugen unserer Dankbarkeit Steine aufrichten. Die kostbaren Geschichten von dem, was Gott für uns getan hat, darauf schreiben. Wenn wir dann auf unsere Pilgerreise zurückblicken und sehen, wie er uns geführt hat, wollen wir von Herzen dankbar sein und ausrufen, wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Auf meiner Suche nach ähnlichen Texten bin ich immer wieder auf das gleiche Muster gestoßen. Dankbarkeit ist gleichbedeutend mit Gott die Ehre geben. In 5. Mose 16 hat Gott Folgendes befohlen. Zähle 7 Wochen vom Beginn der Getreideernte an. Feiere dann das Fest der Ernte zur Ehre des Herrn deines Gottes. Bring ihm freiwillige Gaben dar, die du danach bemisst, wie der Herr dein Gott dich segnen wird. In Jeremia 5 gibt es aber auch andere Beispiele. Jeremia wirft dem Volk vor, dass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, Gott zu danken und ihn mit Ehrfurcht zu begehren. Im Vers 23 heißt es, doch dieses Volk hat ein verstocktes, ungehorsames Herz. Sie haben sich von mir abgewandt und gegen ihre eigenen Wege. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken zu sagen, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, mit Ehrfurcht begegnen. Denn er schickt uns im Frühjahr und Herbst rechtzeitig den Regen und schenkt uns reiche Ernten. Im Neuen Testament haben wir dann in Offenbarung 14, Vers 7 den bekannten Aufruf, den ich hier nach einer nicht so geläufigen Übersetzung zitiere. Mit lauter Stimme rief er, unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt. Im Hauskreis haben wir uns angewöhnt, am Ende einer Stunde die gelesenen Bibeltexte einfach nochmal Revue passieren zu lassen und uns zu überlegen, welchen Text wir uns daraus für die kommende Woche mitnehmen wollen. Es gibt so viel, wofür wir danken können. Ganz oft danken wir Gott gleich im Stillen, wenn was Schönes passiert, mit einem, ich nenne es mal, Gedankengebet. Aber wie oft wissen wir am nächsten Tag noch, was Gott uns gestern Gutes getan hat? Ich habe einige Gläschen und Zettel vorbereitet. Und unten stehen da noch mehr davon. Ich habe mir gedacht, alle die, die jetzt vorhin so aktiv dabei waren, dürfen sich da so ein Glas und einen Zettel nehmen. Alle anderen haben bestimmt auch irgendwelche Schraubgläser daheim. Und man kann sich einfach jeden Tag einen der bunten Zettel nehmen und eine Sache draufschreiben, für die ich Gott heute dankbar bin. In das Gläschen rein und am Ende der Woche, vielleicht Sabbatanfang, zum Freitagabend, schraubt man das Gläschen auf und geht nochmal alles durch. Wofür war ich letzte Woche dankbar? Oder ihr macht es, was Ellen White aufgeschrieben hat. Sammelt euch Steine und beschriftet sie. Es gibt auch ganz tolle Bücher. Die sind anfangs noch relativ leer. Auch da kann man seinen Dank aufschreiben. Egal, was wir machen. Lasst uns immer mehr dahin kommen, dass wir Gott dankbar sind und ihm die Ehre geben. Amen. Amen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Blicke uns freundlich an. Dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie gut du bist und handelst. Alle Völker werden sehen und verstehen, du bist Rettung. Herr unser Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Du hast uns so viele gute Gaben geschenkt. Du hast jeden Einzelnen von uns geschaffen und wir dürfen dich Vater nennen. Du hast uns unendlich lieb. Wir können dir gar nicht genug danken und doch hörst du jedes unserer Gebete. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort, in dem wir immer wieder neue Schätze entdecken dürfen. Bitte schenk uns immer noch mehr Freude, in deinem Wort zu lesen und deine Liebe, deinen Plan für uns und unsere Mitmenschen immer besser zu erkennen. Segne uns heute auch an diesem restlichen Sabbat und wir danken dir dafür. Amen. Amen.